Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber.
Ciao a tutti. Ciao, fratello.
Hallo, lieber René. Ja, wir beide haben uns zum vorletzten Podcast in diesem Jahr versammelt, wohlgemerkt.
Jawohl.
Ja? Und liebe Tifosi, René und ich, wir haben heute für euch nochmal ein ganz besonderes Special vorbereitet. Und zwar werden wir beide für euch mal die bisherige Saison auseinandernehmen und wir schauen für euch genau rein, wer die Protagonisten der aktuellen Spielzeit sind. Und das in ganz vielen verschiedenen, sehr, sehr interessanten Kategorien, die wir für euch rausgefiltert haben. Und ja, René und ich, wir waren selber auch in vielen Kategorien ziemlich überrascht, wer da ganz oben stand, ne?
Absolut, ja. War spannend.
Ja, war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, welcher Spieler sich da gerade so in den Vordergrund drängt. Und ja, liebe Tifosi, die wollen wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Aber bevor wir zu unserer Überraschung für euch kommen, haben René und ich uns gedacht, dass wir auf jeden Fall noch auf eine Sache eingehen müssen. Wir wollen jetzt nicht auf den Spieltag eingehen. Wir wollten das eigentlich ganz beiseite lassen. Aber um eine Sache kommen wir nicht herum. Denn das ist ganz klar, was gerade bei Atalanta Bergamo los ist. Ich meine, wir haben uns ja eh gewundert, warum die so schlecht in die Saison gestartet sind und hatten da auch schon rumphilosophiert, woran es liegt, ob Gasperini irgendwie taktisch geknackt wurde oder ob es da andere Gründe gibt. Letzten Endes scheint sich da gerade etwas herauszukristallisieren, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten. Und René, du hast das Zitat des Kapitäns von Atalanta Bergamo rausgesucht und vorbereitet. Und liebe Tifosi, bevor ich zu viel erzähle, würde ich sagen, übergebe ich das Mikro an René und der wird euch jetzt mal erzählen, was da hinter den Kulissen abgeht und was der Kapitän von La Dea da sogar offiziell gepostet hat.
Ja, genau. Bevor wir das noch kurz präsentieren, es gab ja schon Gerüchte, dass Gasperini und Papu Gomez nicht so dicke sind.
Ja.
Soll vor allem beim Champions League-Spiel in der Halbzeit, glaube ich, was vorgefallen sein. Dann hieß es auch, Iličić steht auf der Seite von Papu Gomez und die beiden sollen sich gegen Gasperini verbündet haben. Dann wurde das Ganze dementiert, aber da war schon ein bisschen was am Rumlodern und Gasperini hat dann vor ein paar Tagen gesagt, das Management bzw. das Präsidium muss sich mit der Thematik Papu Gomez auseinandersetzen. Da haben wir schon das erste Mal okay, ein bisschen was mitbekommen, da ist tatsächlich irgendwas passiert.
Ja.
Und jetzt hat sich Papu Gomez via Instagram an die Fans gewandt und hat da gesagt, liebe Fans, ich schreibe jetzt hier an euch, weil ich keine andere Möglichkeit habe, meine Worte zum Ausdruck zu bringen. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin und die Wahrheit über das, was gerade abläuft bei Atalanta Bergamo, wird erst zum Vorschein kommen, wenn er denn wechselt oder wenn er denn weg ist. Ja, er liebt sie, sie wissen, was sie ihm haben. Ich meine, ich glaube, ein bisschen zu wissen, der Papu Gomez ist der absolute Publikumsliebling,
ja.
Das Heiligtum der Stadt Bergamo und des Vereins Atalanta Bergamo.
Ja.
Und ja, es ist da mehr als ein bisschen Zoff. Hm. Es bricht da quasi ein bisschen der Krieg aus zwischen Gasperini und Papu Gomez. Unscheinbar auch vielleicht auch den einen oder anderen Spieler.
Ja,
ja, genau.
Ja.
Sind natürlich viele spannende Thematiken, die wir auch intern in unseren Admins und wir schon diskutiert haben. Ob es leichter ist, zwei Stars, die wertvollsten Spieler auszutauschen oder den Trainer, oder es ist alles eine Katastrophe. Mhm. Bei einem Verein wie Atalanta Bergamo, um so funktionieren zu können, müssen natürlich alle an einem Strang ziehen. Jeder muss über sich hinauswachsen, von der Putzfrau hoch bis zum Präsidenten. Und das ist aktuell nicht mehr gegeben. Und da können auch kleine, ja, Puzzleteilchen ein Kartenhaus zum Einsturz bringen, vielleicht. Und es wird da eine sehr spannende Geschichte, wie Atalanta Bergamo das ganze Ding lösen kann.
Absolut, absolut. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich hätte an atmosphärische Störungen gar nicht gedacht bei Atalanta. Ich habe eigentlich gedacht, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, und dass ein Papu Gomez, also er soll ja angeblich eine Anweisung von Gasperini, eine taktische Anweisung, einfach ignoriert haben.
Mhm.
Ne? In der Champions League. Und dann soll er ja deswegen ausgewechselt worden sein. Ilicic hat sich ja auf seine Seite gestellt, hat ihm recht gegeben. Also man scheint mit Gasperinis Spielphilosophie gerade nicht so einverstanden zu sein. Ne?
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, warum? Weil es war ja sehr lange sehr erfolgreich. Und ich weiß nicht, ob die Spieler zu müde sind und sich denken, Alter, wir können in diesem Rhythmus nicht diesen Power-Fußball spielen, das schaffen wir einfach nicht. Oder, keine Ahnung, ist schwer, das so von außerhalb zu beurteilen. Aber um jetzt mal darauf zu kommen, ob Atalanta einen Abgang von Papu Gomez beziehungsweise vielleicht sogar auch noch von Ilicic verkraften kann. Puh. Was denkst du? Was sagst du?
Ich glaube, die Frage hat sich auch Barcelona mit Messi gestellt, und Gomez ist ein bisschen der Messi von Atalanta Bergamo, und da ist ja dann der Präsident geflogen.
Ja.
Ja, also Gasperini ist der Baumeister des Projekts natürlich,
ja,
und es ist ein funktionierendes System, das auch mit Ausfällen gut umgehen kann.
Ja.
Aber die zwei stechen natürlich aus dem Kollektiv so abartig raus,
ja,
dass sie Bergamo das schon in einer gewissen Weise mit einem Matteo Pessina vielleicht auffangen kann, jetzt oder mit anderen Spielern, mit Malinowski, eine gute Rolle zu spielen, keine Frage, oder auch um die Euroleague-Plätze zu spielen. Aber diesen Status, dieser Geheimfavorit auf vielleicht einen Scudetto oder Champions League so weit wie möglich zu kommen,
ja,
glaube ich, das wird Atalanta Bergamo nicht verkraften. Sie würden wahrscheinlich auf Dauer wieder zu einem Mittelständler werden, wenn du zwei solche Stars verlierst, und die prägen dann auch eine Mannschaft. Gasperini auszutauschen, es ist alles eine Katastrophe. Man weiß auch nicht, wie viele andere Spieler sind auf der Seite von Papu Gomez. Das ist jetzt nur zu erahnen, aber es wäre für Bergamo wahrscheinlich leichter, jetzt ein Ivan Juric, es tut mir leid für Hellas Verona.
Sorry, Steph.
Ihn zu implementieren und alles beim Alten zu lassen und sagen, okay, irgendwann ist halt die Zeit vom Trainer ohne ihn ausgelaufen.
Ja.
Die Sir Alex Ferguson-Zeiten, wo dann Trainer, keine Ahnung, jahrzehntelang Trainer ist, die gibt's nicht.
Nee.
Ich würde es auch nicht den Trainer bei der ersten Krise auswechseln, aber es klingt da echt nach Krieg, und ich glaube auch, dass die Fans sich mit dem Spieler, vor allem Papu Gomez, verbünden. Und das wird halt auch im gesamten Umfeld schwierig, sowas zu argumentieren.
Vor allem,
dass
ja
der heilige Babu, der alle Angebote immer abgelehnt hat, und dann jetzt genötigt wird oder wechseln muss, weil er sich mit dem Trainer nicht versteht. Boah, das ist echt eine knusprige Stimmung.
Ja,
also
ja,
ich will mich auch nicht festlegen. Es ist alles eine Katastrophe, und von dem her glaube ich nicht, dass Bergamo mit solchen Problemen in den Kampf um die Meisterschaft nochmal wieder einsteigen kann. Ja. Würde mich echt stark wundern, wenn sie da noch mal zurückkommen. Da haben sie für mich mit den Problematiken ja, zu viel Troubles rundherum.
Absolut. Vor allem, man muss das halt auch ein bisschen differenziert betrachten, weil, wie du selber sagst, Papagomis und Iličić heben einfach das Niveau der Mannschaft. Und was auch taktisch der Tifoso wissen muss, ist einfach, du kannst halt gewisse Sachen, oder Gasperini kann mit seinem System gewisse Sachen im Kollektiv lösen, aber wenn man sich die Spielweise von Atalanta anschaut, sind es gerade Papu Gomez und Iličić, die immer wieder in Situationen, wo du gerade als Kollektiv nichts mehr machen kannst, in die Bresche springen, dann mit ihren starken 1-gegen-1-Vermögen dann nochmal Lücken reißen oder Überraschungssituationen schaffen, Räume gewinnen, und dann wird es nochmal gefährlich. Ne? Hm. Und solche zwei Spieler zu ersetzen, also ich finde auch Malinowski großartig, aber...
Das ist ein anderes Level.
Ja, das ist auch ein anderer Spielertyp. Er ist jetzt nicht das klassische 1-gegen-1-Monster, was zum Beispiel Iličić und Papu Gomez sind. Ne? Und die beiden sind ja auch noch kreativ wie Sau und haben noch einen guten Abschluss und sind
sehr spielintelligent. Zwischen 20 und 25 Scorer pro Saison, und das schon die letzten drei, vier Saisonen. Und
genau.
Es ist so viel individuelle Klasse, das kriegst du nicht gebacken.
Nee. Das kannst du entwickeln jetzt nochmal über ein paar Jahre, ja. Also ich glaube, wie heißt nochmal der Russe? Mir fällt sein Name gerade nicht ein, den sie geholt haben.
Miranchuk.
Genau, Miranchuk zum Beispiel. Das ist einer, wo ich mir vorstellen kann, der kann in so eine Rolle reinwachsen, aber
nicht von 0 auf 100 jetzt.
Genau, ja, ad hoc wird das nicht klappen. Und ich glaube auch, dass Atalanta dann definitiv abrutschen wird. Sie werden, sie werden noch um die Euroleague-Plätze spielen, aber mehr auch nicht. Ne? Mhm. Ist auf jeden Fall sehr spannend, was da in Bergamo los ist. Und vor allem, wenn jetzt das Wintertransferfenster aufmacht, bin ich umso mehr gespannt, ob die beiden gehen. Oder halt eben bleiben, weil, wie gesagt, also wir gehen jetzt gleich auch mit euch die verschiedenen Kategorien durch und da wird einer der beiden auch nochmal auftauchen, würde ich sagen, ja. Und da sieht man auch, wie wichtig gewisse Spieler da sind, ne. Gut, hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
Nein.
Ich nicht mehr, ne? Du auch nicht, okay. Gut, liebe Tifosi. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Kategorie, die wir uns für euch rausgesucht haben. Wir fangen erstmal mit den Torschützen an. Ich meine, klar, jeder weiß, wer gerade führend ist, aber auch die Plätze dahinter und auch mit einem kleinen Feedback von uns machen wir vor der Pause jetzt noch die besten Torschützen der Liga. Und ja, wie fangen wir an? Sollen wir uns ein bisschen abwechseln oder... moderierst du eine Kategorie und ich dann wieder die andere, mir ist das eigentlich egal.
Ja, fang du mal an.
Ja, okay, dann fangen wir an mit der Torschützenliste. Die wird angeführt von einem Altmeister aus Mailand, Zlatan Ibrahimovic. Ist jetzt keine Überraschung für euch. 10 Tore, eine Torvorlage aus 6 Spielen. Überragend. Und genauso viele Tore Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. Welche allerdings 7 Spiele auf dem Konto hat. Dann folgt Lukaku mit 9 Toren, Belotti mit 8 Toren.
Bisschen unterm Radar gelaufen.
Ja, ist so. Mir ist aufgefallen, er spielt eine gute Saison, aber mir war jetzt nicht klar, dass er so weit oben ist in der Torschützenliste. Das freut mich auf jeden Fall sehr für ihn, weil ich immer noch große Stücke auf ihn halte.
Ja. Bei einem so schwachen Team.
Ja.
Torino aktuell ist.
Wirklich. Mhm. Ja, und dann kommt der beste oder torgefährlichste Mittelfeldspieler. Und das ist der Römer Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan mit 6 Toren. Und ja, das sind so die stärksten 5, die wir für euch rausgesucht haben. Hast du einen Kommentar zu den Torschützen?
Naja, was da vor allem für mich noch interessant ist, sind auch, wie lange braucht ein Stürmer für ein Tor? Also quasi die Tore pro Minute, das ist auch wieder relevant, wie viele Spieler hat der Spieler dann gespielt. Und da fällt dann auch nochmal raus, dass Ibrahimovic und CR7 da einfach rausstechen auch. Ibra braucht 52 Minuten für ein Tor und Cristiano Ronaldo 56 Minuten. Das heißt, unter einer Stunde knallen die Jungs eins ins Netz. Muriel ist da auch richtig stark mit 65 und jetzt nur ein Vergleich, jetzt zum Beispiel Lukaku und Petagna, die auch sehr gute Werte haben, brauchen da 78 Minuten. Das ist da auf jeden Fall noch sehr interessant. Ja,
und ich denke mal, was man auch fairerweise noch ergänzen muss, ist, dass Ibrahimovic 2 Elfmetertore erzielt hat ne? Und Ronaldo 4. Ne? Wobei wir das jetzt auch nicht kleinreden wollen, weil Ibrahimovic schließlich auch versagt hat vom Punkt, ne? Muss man auch sagen.
Hätte schon 2 mehr, glaube ich.
Genau, so sieht's aus. Ja, also Ronaldo ist
vom eiskalt.
Punkt. Eiskalt ist einfach so, das muss man wirklich sagen. Gut, dann ja, würde ich sagen, gehen wir in die Pause und dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Ja? Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Stiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Stiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Und wir wollen euch jetzt die Top-Scorer vorstellen. Das heißt, die Spieler, die die meisten Tore plus Vorlagen erzielt haben.
René, genau. Hau raus. Da filtern wir das Ganze jetzt ein bisschen raus. Also auf Platz 1 bleibt Zlatan Ibrahimovic mit 10 Toren und 1 Assist. Ja. Aber ein Römer schließt auf Zlatan Ibrahimovic und schießt über CR7 drüber. Und das ist Henrik Mkhitaryan. Wow. Der hat nämlich 6 Tore und 5 Assists und steht ebenfalls bei 11 Scorern. Also ja. Henrik Mkhitaryan in absoluter Überform. Ich glaube, den meisten wird es nicht verborgen geblieben sein. Ja.
Ja, ja.
Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, hat auch mitbekommen, dass er CR7 überholt hat. Das bedeutet dann auch, CR7 hat heuer noch keinen Assist. Das hat mich ein bisschen geschreckt, als ich so drüber gegangen bin. Vom Gefühl hatte ich schon geglaubt, dass er auch da schon Punkte gemacht hat. Und was
ich glaube schon, dass Ronaldo hat einen Assist, soweit ich weiß. Einen.
Laut Weltfußball hat er 0. 10 plus 0. Aber wahrscheinlich unterscheiden sich die Portale auch.
Ja, erzähl du mal weiter. Ich prüfe das dann so im Hintergrund nochmal. Ja.
Ebenfalls 10 Scorer haben Andrea Belotti, haben wir zuerst schon angesprochen, hat 8 Tore, 2 Assists. Ja. Dries Mertens mit 4 Toren und 6 Assists. Und der Mertens ist auch der Assist-König aktuell in der Liga.
Ja.
Also richtig krank, weil Mertens ja auch nicht unbedingt jedes Spiel von Beginn an spielt. Und wer da mit Sicherheit bei ziemlich vielen Leuten unterm Radar gelaufen ist, und wenn ich sage, der hat 9 Scorer, werden es wahrscheinlich die wenigsten glauben, also ist tatsächlich Roberto Soriano von Bologna. Das ist was mich echt freut. Ein Spieler, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und das schon seit sehr langer Zeit. Ist wirklich ein guter Mann und der hat 5 Tore und 4 Assists. Zu dieser Statistik. Es gibt natürlich noch viele weitere, die in einer ähnlichen Kategorie sind, aber der ist vor allem rauszustreichen, glaube ich, weil er einfach unterm Radar läuft.
Also ich habe jetzt nochmal geguckt, bei FODMOB hat Ronaldo eine Vorlage.
Okay, dann ist Weltfußball also und sich nicht einig.
Ich glaube, bei Weltfußball, Alter, da hatten wir schon mal ein paar Statistiken genommen, die nicht so ganz richtig waren. Kannst dich erinnern. Ich weiß nicht, was da los ist bei Weltfußball. Ob die da kiffen oder warum das nicht stimmt, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem mit Soriano, da war ich auch total überrascht, dass der so stark ist. Der läuft wirklich unterm Radar und ich denke mal, das wird die meisten Tifosi auch überraschen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den besten Vorbereitern der Liga. Und ja, liebe Tifosi, wie René schon angedeutet hat, Dries Mertens ist da der Beste mit 6 Vorlagen. Dann auf Platz 2 kommt schon wieder Hendrik Mkhitaryan, ja, der ordentlich mitmischt. Jetzt wird es wieder spannender, denn auf Platz 3 kommen gleich vier Spieler sogar. Und zwar Federico Chiesa, dann Barella. Wer ist aber Barella mit Vornamen? Nicolo Barella, genau. Nicolo Barella, Roberto Pereira von Udine und eben wieder jener Roberto Soriano vom Bologna mit je 4 Assists. Und ja, da war ich auch überrascht, dass der Pereira schon 4 Vorlagen hat. Und ja, scheint Udine wirklich einen guten Einkauf gemacht zu haben. Und er hat an Wichtigkeit für die Friuler nicht verloren, weil damals, als er noch bei denen war, war er Leistungsträger und hat nahtlos daran angeknüpft, ist ein wichtiger Baustein. Dieses absolut extrem ekelhaft und unangenehm zu bespielenden Team. Ja, also Udine ist wirklich richtig zäher Gegner geworden, ne?
Ja.
Genau.
Absolut. Aber nur um das nochmal aufzuklären, ich habe jetzt auch bei zwei anderen Portalen gesehen, ja, Weltfußball dürft saufen. Bisschen weniger Alkohol bei der Arbeit, meine Herren, und dann hätte er auch mitbekommen, dass CR7 auch schon einen Assist hat, aber die anderen sind sich alle einig. Ja. Aber gut, wir gehen weiter zu einer sehr spannenden Kategorie, und zwar die tödlichen Pässe pro Spiel.
Yes.
Auch eine sehr interessante Kategorie, ja. Und die führt die Nummer 10 des AC Mailands an, und zwar Hakan Çalhanoğlu mit 3,9 tödlichen Pässen pro Spiel.
Heftig.
Die unumstrittene Nummer 1.
Ja.
Auf Platz 2 ein Mann, den wahrscheinlich dort die wenigsten erwarten. Mit dem zweiten Mann, den erwarten wahrscheinlich mehr. Aber es ist Di Marco von Hellas Verona.
Das habe ich gar nicht erwartet, Alter.
Ja. Null. Echt, echt krank, ja.
Linksverteidiger, der kam mir eigentlich eher, wie soll ich sagen? Also er kam mir auf jeden Fall nicht vor wie jemand, der tödliche Pässe spielt oder irgendwie da... Scheiße, der kam mir so eindimensional vor, so geradlinig. Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja.
Ich habe jetzt technisch nichts Großes erwartet von dem eigentlich. Ich habe gedacht, ja, ist halt physisch ganz okay, macht viel Laufarbeit.
So aus dem Halbfeld spielt er die Bälle schön in die Schnittgasse. Das ist mir schon aufgefallen, aber dass es so viele sind, das ist schon krank.
Ja.
Ebenfalls einer der Troublemakers bei Atalanta Bergamo, der Vize-Troublemaker, Josip Iličić, ebenfalls mit 3,2 natürlich, ein kranker Wert natürlich auch, und Rodrigo De Paul und Juricic von Sassuolo ebenfalls mit einem sehr guten Wert von 2,6. Das sind die stärksten Männer, wenn es um tödliche Pässe geht.
Ja, Mann, sehr schön. Dann haben wir das auch durch und wir kommen zur nächsten Kategorie, und die ist eine meiner Lieblingskategorien, weil ich stehe einfach auf sehr gute Dribbler. Das ist die Eigenschaft, die mich an einem Spieler am meisten fasziniert. Und deswegen kommen wir jetzt zur Kategorie.
Ich unterbreche dich noch ungern, aber ich glaube, es war in dem Prime-Film, oder habe ich mal eine Aussage gelesen von Guardiola. Die erste Frage, wenn ein Scout einen Spieler Guardiola vorstellt, ist von Guardiola an den Scout: Wie stark ist er im Dribbling?
Ja, kann ich verstehen.
Über alles andere kann man dann später reden, das können wir ihm auch beibringen, aber dass er über ein, zwei Leute drüber kommt, das bringen wir ihm nicht mehr bei.
Nee, das ist wirklich so. Also das kannst du auch nicht trainieren. Das ist genau wie du... Zweikampfstärke kannst du einem Spieler auch nicht wirklich so richtig trainieren. Entweder Er hat diese Spielintelligenz, dass er antizipiert und weiß, okay, der Gegner will jetzt links vorbei oder rechts. Das hat auch der Maldini gesagt. Das sind Sachen, die kannst du nicht trainieren. Ne? Wenn die ihre Spieler aussuchen, dann schauen die, zum Beispiel, wenn es jetzt in der Abwehr darum geht, jemand Neues zu holen, dann hat er auch gemeint, scoutet er erstmal nach zweikampfstarken Spielern, und den Rest kann man den beibringen. Aber diese Zweikampfstärke, die ist wirklich sehr schwer zu vermitteln. Ja. Und genauso, denke ich mal, läuft das dann in der Offensive mit dem 1 gegen 1 Vermögen. Und ja, deswegen, also ist auch eine Sache, die mich am meisten fasziniert. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an und krönen wir den besten Dribbler der Saison. Und ich denke mal, viele haben jetzt mit Jeremy Boga gerechnet. Aber tatsächlich ist er von einem Mann überflügelt worden, von dem, wie ich finde, der eigentlich bisher eher mäßig in die Saison für seine Verhältnisse gestartet ist. Und das ist Josip Iličić, liebe Freunde. Josip Iličić gewinnt pro Partie 3,6 Dribblings, Jeremy Boga 3,4. Ja, mhm. Also es ist 0,2 Punkte besser und das, obwohl er nicht mal in Topform ist. Also ein Iličić in Topform, der reißt da nochmal ganz andere Werte ab. Ja, dann auf Platz 3 Adam Unas. Den kennen die meisten wahrscheinlich eher vom SSC Neapel. Ist ja gerade an Cagliari ausgeliehen, soweit ich weiß. Ne? Hm. Und dann ein Mann, wo ich wieder total überrascht war, weil ich eigentlich eher gedacht habe, okay, der ist halt stark über Distanzschüsse, sehr kreativ, spielt gute Pässe. Ja, und dann taucht er auf einmal bei den besten Dribblern auf. Rodrigo de Paul, meine Damen und Herren, mit 3,1 gewonnenen Dribblings pro Partie. Hättest du den erwartet, Alter? Ich nicht.
Nein, hätte ich auch nicht erwartet. Und er hat gegenüber den anderen drei, die bei 62 bzw. 63%, wenn man das prozentuell hinnimmt, die quasi 63% ihrer Dribblings gewinnen. Und Rodrigo de Paul ist da über 70. Hat auch da quasi einen besseren Wert. Er bringt mehr aus Dribbling-Versuchen dann positiv heraus. Hätte ich Rodrigo de Paul jetzt nicht ganz so weit vorne eingeschätzt. Um das prozentuell ein bisschen noch rauszufiltern, wer ist jetzt prozentuell der Stärkste, unter Anführungszeichen, bestreitet natürlich nicht so viele Dribblings, aber jetzt zum Beispiel Bakayoko hat einen 90-prozentigen Dribbling-Wert, also das ist schon richtig gut. Ja. Und den besten Dribbling-Wert der Liga hat Frank the Tank Cassier mit 100% gewonnenen Dribblings. Das heißt, es wagt niemand,
Frank the Tank den Ball abzunehmen. Ja. Unfassbar. Ja, also wenn wir ganz, ganz korrekt wären, müsste man auch sagen, wer hat die meisten Dribblings gewonnen. Was René meint, ist jetzt eigentlich die Dribblingsquote.
Genau, ja? Die Dribblingsquote.
Genau. So, und wir gehen jetzt auf die Dribbler ein, die die meisten Dribblings gewonnen hat. Und so setze ich das dann zusammen. Wir haben euch jetzt die vier Besten genannt. Und der fünfte ist tatsächlich jemand, der bei einem Absteiger spielt, der den edlen Namen Messias trägt, Junior Messias. Ich glaube, der einzige Mann bei Crotone, der in der ersten Liga verweilen wird. Wo ich zumindest mir sicher bin, dass selbst wenn die absteigen, wovon wir stark ausgehen, also Junior Messias, der wird auf jeden Fall in der ersten Liga weiterhin kicken. So stark wie der ist, 2,7 Dribblings gewinnt er pro Partie und ja, also ich habe ein paar Mal, habe ich ihn spielen gesehen, der gefällt mir richtig gut, macht richtig Laune, den Brasilianer zu sehen. Okay, das waren die meisten gewonnenen Dribblings. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, René.
Ja, und zwar zu Großchancen kreiert. Wer kreiert die meisten Großchancen? Ja. Und zwar, da haben wir wieder einen Altbekannten. Wenig überraschend, das ist wieder Henrik Mkhitaryan.
Oh, auf hört, Platz 1.
Aber zwei weitere Spieler stellen sich da nicht hinten an, sondern sind mit ihm auf dem Thron. Und zwar wieder Roberto Soriano, über den wir schon gesprochen haben, und Lorenzo Pellegrini von der Roma mit 7 Stück. Dahinter ein Mann, den ich schon erwartet habe, und zwar Zaccagni von Hellas Verona, der eine überragende überragende Saison bislang spielt. Ja. Und Rodrigo de Paul ebenfalls mit 6 Stück. Ja.
Und dahinter haben wir noch eine Viererreihe. Mertens, Chiesa, Biraghi und Gosens mit je 5. Ne? Die meisten Großchancen.
Ja, Biraghi macht sich jetzt auch wieder ganz gut. Also er fühlt sich jetzt in einem katastrophalen Viola-Team wieder ganz gut, aber ich finde, er hat sich wieder gemausert.
Absolut. Ich war auch überrascht, dass Gosens dabei ist, weil ich eigentlich eher gedacht habe, dass er durch seine Torgefährlichkeit glänzt, weil er halt oftmals derjenige ist, der einen Angriff abschließt. Klar, er geht auch manchmal Flanken, aber Großchancen kreiert heißt ja, dass es auch der vorletzte Pass sein kann. Ne? Und da war ich auch überrascht, dass er es in diese Kategorie reingeschafft hat. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer lustigeren Kategorie, und zwar haben wir für euch
der Gagliardini.
Genau, so eine Art Gagliardini der Saison rausgesucht. Und zwar, wer hat die meisten Großchancen vergeben? Und ja, da waren doch Namen dabei, wo man eigentlich denkt, so, ich habe eigentlich gedacht, der wäre ein Killer. Aber tatsächlich wird diese Kategorie angeführt von einem Stürmer der Roma. Und es ist niemand Geringeres als Edin Dzeko mit 10 vergebenen Großchancen diese Saison. Also krass, Alter. Ich hab jetzt also nur eine im Kopf, das war jetzt am letzten Spieltag. Da hat er wirklich aus 2 Metern am Tor vorbeigeköpft. Aber anscheinend hat er schon ein paar Mal öfter so ein Ding abgezogen. Ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet gehabt.
Dann, ja, das auf Platz 1 hätte ich auch nicht geglaubt, ne?
Ja. Dann kommt jemand, wo ich gedacht habe, okay, da ist schon eher mit gerechnet, und zwar Dusan Vlahovic von Florenz. Also den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, wie er Großchancen verballert hat. Dann Duvan Zapata mit 7 vergebenen Großchancen. Wäre mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen. Jetzt wiederum kommt jemand, wo wir beide schon in den letzten Wochen drüber gesprochen haben. Romelu Lukaku und Gianluca Lapadula, die sich den 4. Platz teilen. Wie gesagt, Lukaku hat viele Tore für Inter erzielt, aber das ist halt genau das, was Antonio Conte angesprochen hat, dass man nicht kalt genug vor dem Tor ist. Und wie gesagt, Lukaku hat daher auch schon 6 vergebene Großchancen auf dem Konto. Und ja, Platz 5 teilen sich Henrik Mkhitaryan, Christian Kouame und Leonardo Pavoletti mit je 5 vergebenen Großchancen.
Ja. Naja, der Kouame, der lässt auch gewaltig aus. Also für das, dass er auch nicht so viel immer spielt, also den habe ich auch immer wieder mal im Kopf, wo ich mir denke, also aus 3 Metern das Ding dort noch drüber köpfen, das ist echt eine Kunst.
Ja. Aber obwohl er eigentlich gut vorm Tor ist, aber also bei der Fiorentina läuft es bei ihm nicht rund, ne? Das muss man schon so sagen. Da ist er echt aber nicht.
Da läuft es bei den wenigsten rund.
Ja, das stimmt. Das scheint so ein kollektives Ding zu sein, ne? Gut, liebe Tifosi, wir gehen nochmal in die Pause. Und dann stellen wir euch weitere sehr spannende Kategorien vor. Bis gleich bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie. Und ja, wer war eigentlich dran? Warst du dran oder ich dran mit moderieren? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, ich war dran.
Ah ja, dann hau raus.
Und zwar kommen wir zur Kategorie genaue Pässe pro Spiel. Wir wissen, diese oder viele Statistiken sind auch nicht immer 100% aussagekräftig, vor allem in dem Fall ist es sehr, sehr schwierig, weil die Anzahl der Pässe gemessen wird und es wird nicht gemessen, ob die Dinger natürlich vertikal oder horizontal sind, ob sie jetzt nur quer oder auch in die Tiefe gespielt werden. Das kommt dabei natürlich nicht raus. Genau. Aber wer spielt prinzipiell die meisten und die genauesten Pässe pro Spiel? Also die genauesten Pässe pro Spiel hat Locatelli von Sassuolo mit 74,2, der eine sehr, sehr starke Saison spielt und noch einmal den nächsten Step genommen hat, meiner Meinung nach. Auf Platz 2 Koulibaly vom SSC Neapel mit 73,5 genauen Pässen pro Spiel. Dann Ferrari von Sassuolo, da hätte ich eher Kirikesh erwartet.
Ja,
vom Gefühl her, aber dass auch Ferrari so massiv im
aber Spiel... Aber Kirikesh spielt halt mehr nach vorne, der spielt auch die risikoreichen Bälle. Der Ferrari ist eher so, der weniger Risiko eingeht wie der Rumäne, ne?
Genau, er spielt dann eigentlich die dann auch im Umschaltspiel eine Relevanz haben bei Kirikesh. Ball erobert und Kirikesh überspielt 2 Linien.
Ja.
Der macht das sehr gut, auch wenn er ab und an natürlich einen ordentlichen Bock drinnen hat. Aber gut. Ja. Dann haben wir mit 70,1 mit sehr, sehr gutem Wert auf Platz 4 Danilo von Juventus Turin. Und dahinter ebenfalls ein Mann von der alten Dame mit 66,2. Da kommt jetzt natürlich das zu tragen, was wir gerade gesagt haben bei Arthur.
Ja.
Querpass Arthur.
Querpass Arthur.
Ja. Hat einen überragenden Prozentsatz auch mit 94,5%, also wirklich fast kein Ball an den Gegner. Aber wenn du halt keine vertikalen Bälle spielst, ist es für das Offensivspiel halt auch wenig.
Ja, aber ich ergiebig. Finde, genau. Aber ich finde, ich meine, wir kennen Locatelli und wir wissen, er ist keiner, der nur das Spiel in die Breite verlagert. Er ist auch jemand, der wirklich in die Tiefe die Bälle spielt, ein gutes Gefühl entwickelt hat. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass er als Mittelfeldspieler in dieser Kategorie ganz oben steht. Weil genaue Pässe pro Spiel, da haben die Innenverteidiger es definitiv leichter wie die Mittelfeldspieler. Und das sagt schon alles über seine Qualität aus, ne? Ja. Gut. Dann kommen wir mit zur nächsten Kategorie. Und das sind die Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel. Liebe Tifosi, wir kommen quasi zu den Pressingmaschinen in der höchsten italienischen Spielklasse. Und ja, da fangen wir an mit einem Mann von Atalanta Bergamo. Wir haben es eben schon angesprochen, wie wichtig diese Person ist. Und es ist Alejandro Gomez. Kein Mann presst besser wie der Junge. Der junge Gaucho.
Der 32-Jährige. Der Junge, genau. Er ist jünger als wir, also ist er jung.
Ja, genau, so sieht's aus. Insgesamt 14 Balleroberungen pro Spiel. Das ist wirklich, also im letzten Spielfelddrittel, das ist wirklich ein exzellenter Wert und zeigt auch, wie gut Atalantas Pressing funktioniert. Und ja, er wird gefolgt von einem Mann, der ebenfalls bei Atalanta von Atalanta ausgeliehen worden ist und da anscheinend gut gelernt hat in der Gasparini-Schule, und zwar Adrien Tamese von Hellas Verona, der 13 Balleroberungen pro Spiel zu verzeichnen hat. Und der wird gefolgt von einem Dreiergespann, genau. Ich würde sagen, Dreierquartett, das macht auch so viel Sinn. Auf jeden Fall. Gerdi, Schouten, Hirving, Lozano und Roberto Insigne, die immerhin 11 Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel verzeichnen können. Und ja, also Tamese habe ich jetzt auch nicht so weit. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da hatte ich eigentlich Sailmakers erwartet, weil ich weiß, dass der sehr gut presst. Ne? Aber Tamese schon noch, der ist mir auch immer wieder positiv aufgefallen, wie der vorne Ballverluste erzwingt beim Gegner. Aber Gomez hätte ich jetzt nicht gedacht, nee.
Dass er so stark ist im Pressing, hätte ich jetzt auch nicht. Wenn du mal vorstellst, dass er auch fast jeden Angreifer einleitet übers Zentrum von Atalanta Bergamo und dann auch noch im Pressing so stark ist, das ist schon Wahnsinn.
Und das mit über 30. Also das zeigt ja auch, wie viel Laufarbeit der Kerl verrichtet, obwohl der über 30 ist, ne?
Ja, absolut bemerkenswert. Also man sieht ja schon in der Kategorie, wo Iličić weit vorne war, dann jetzt da mit Papu Gomez, der heuer natürlich auch statistisch gesehen von den Scorern ein bisschen abgebaut hat, aber ist natürlich auch klar, wenn da Differenzen sind mit dem Trainer, dass es nicht ganz so gut laufen kann. Aber ja, diese zwei Spieler zu ersetzen wird ein hartes Ding. Haben wir eh schon gesprochen, aber ja.
Ja.
Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu einer ebenfalls sehr interessanten Statistik, und zwar geht es da um die erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Wer nimmt den gegnerischen Spieler am öftesten den Ball ab? Und zwar ein Spieler, der sich heuer wieder richtig in den Vordergrund gespielt hat, ein Rechtsverteidiger in Rot-Schwarz, Davide Calabria, souverän auf Platz 1 mit 2,7 erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Dahinter ein vielgescholtener Mann, aber auf Platz 2, also der hat auch seine sehr, sehr guten Spiele dabei, und zwar Giovanni Di Lorenzo vom SSC Neapel mit 2,0, und dann Julian Chabot von Spezia mit 1,9 und Rock von Cagliari Calcio mit 1,9, ebenfalls sehr, sehr gute Werte in der Ballabnahme.
Was ich krass fand, ich hab mir gedacht, so, ich hätte eigentlich einen Innenverteidiger erwartet. Ne? Als erstes kommt Davide Calabria, wo mich am meisten beeindruckt hat, wie viel Abstand er zu den anderen hat. Er hat 2,7 und dann kommt erstmal lange nichts, und dann kommt Di Lorenzo mit 2,0, dann Chabot mit 1,9. Also ist alles eng beieinander, aber Calabria sticht so krass raus, dass dem Ganzen wollte ich nochmal Nachdruck verleihen. Und der beste Innenverteidiger war tatsächlich Diego Godin von Cagliari mit 1,8, der auf Platz 5 gelandet ist, hinter Rock. Hat mich überrascht, dass da kein anderer Innenverteidiger besser ist.
Ich glaube, dass sie auch in mehr Situationen kommen, wo der Gegner versucht, über sie hinweg zu dribbeln, als wie bei einem Innenverteidiger. Ja. Da ist es dann leichter, unter Anführungszeichen, den Ball abzunehmen. Aber bei Calabria fällt es sehr oft auf, wenn ein Spieler, der über den linken Flügel kommt und Calabria da als Rechtsverteidiger versucht, Calabria auszudribbeln, dass zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz es ja nicht viel bringt, gegen Calabria ins Dribbling-Duell zu gehen, weil er wirklich da instinktiv fast immer richtig handelt, egal ob du nach innen weg gehst oder nach außen bleibst, der Calabria spürt das instinktiv und bringt da sehr, sehr viele offensive Flügelstürmer zum Verzweifeln, vor allem diese Saison, also wirklich sehr, sehr gut. Und
ja, die anderen natürlich mit Ribéry wird ja immer noch vermisst seit dem Spiel.
Immer noch in der Hosentasche.
Ja. Genau. Gut. Ja. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Kategorie, liebe Tifosi. Und da wollten wir euch mal ein bisschen in Sachen Spielintelligenz auf dem Laufenden halten. Und zwar wollen wir auf die abgefangenen Bälle eingehen. Und die abgefangenen Bälle, das zeigt halt, wie sehr ein Spieler ein Spiel lesen kann. Ne?
Genau. Den Ball sieht, bevor er vielleicht schon gespielt worden ist.
Genau.
Wo und könnte denn der Ball hingehen?
Genau, wo könnte er hingehen? Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Jetzt muss ich mal gucken.
Auch souverän auf Platz 1, kilometerweit ja. Vorne.
Erzähl du mal, weil ich finde hier gerade meine...
Haben wir ja. Einen Argentinier, der von Juventus Turin an Atalanta Bergamo für 2 Jahre ausgeliehen ist. Yes. Bergamo hat aber da eine Kaufoption und zwar handelt es sich um Christian Romero.
Genau.
Mit ja. Unglaublichen 4,7 Interceptions pro Spiel. Das ist ein abartiger Wert, auch ja, international das gesehen. Das ist wirklich krank. Ja. Wenn man jetzt sieht, auf Platz 2 von Cesco Acerbi, ebenfalls sehr, sehr stark, aber da sind Welten dazwischen mit einem Wert von 3,3 Interceptions. Oder Schouten von Bologna, der ebenfalls schon wieder mal vorkommt, also auch ebenfalls ein sehr, sehr interessanter Mann mit 2,9. Oder Marciello, der mich überrascht hat, mit 2,8. Jim City, Mattia Bani, Danilo von Juventus Turin und die pendeln sich da alle relativ eng ein, aber Christian Romero, der überstrahlt alles.
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also sah gerade am Anfang der Saison ziemlich unglücklich aus. Ne? Mhm. Hat sich aber jetzt immer mehr in seine neue Rolle hineingefunden. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich unter Gasperini weiterentwickeln wird. Ist auf jeden Fall äußerst interessant, ihn.
Wieso? Denkst du, Christian Romero wechselt mit Gasperini mit, oder?
Also meinst du echt, schmeißt den Gasperini raus?
Nee, sage ich nichts mehr dazu.
Ich glaub's nicht, das werden die nicht machen. Er hat ja auch von, heißt der Percassi nochmal, der Manager? Ja. Gell? Ja, der hat ja von ihm auch eine Jobgarantie ausgestellt bekommen, ne, auf Lebenszeit. Also er muss sich jetzt auch an seine Worte halten. Ja.
Lass mal 100 Atalanta Bergamo-Fans beziehungsweise Hooligans mit Stahlketten von Haus auf tanzen und schauen wir mal, wie sicher die Jobgarantie von Gasperini noch ist.
Ja, da hast du auch wieder recht, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den besten Kopfballspielern, ne?
Mhm.
Ja, die darfst das du auch gerne vortragen, weil irgendwie spackt hier mein PC gerade, ich weiß nicht warum. Aber du darfst gerne die Moderation
alles klar.
Übernehmen. Ja,
ja. Also, gewonnene Kopfballduelle pro Spiel ist natürlich auch in einem gewissen Maße abhängig von der Spielweise. Arbeitet man mit langen Bällen, arbeitet man mit zweiten Bällen, mit Kopfballverlängerungen.
Genau.
Aber man hat da schon ein gewisses Gefühl, wenn man da die ein oder anderen Spieler dann sieht, so solche Werte zu bekommen. Ja, auf Platz 1 ein Mann, den wahrscheinlich viele erwarten. Ja. Dieser Wert, wir haben jetzt nicht alle Ligen der Welt abgegrast, aber ich wage mal zu behaupten, dass es weltweit wahrscheinlich keinen gibt, der diesen Wert vorweisen kann. Zlatan Ibrahimovic hat einen Wert von 6,8 gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Das ist krank.
Habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich wirklich noch nie gesehen. Den stärksten Wert, den ich bisher gesehen habe in der Serie A, war von Mario Mandzukic. in seiner Zeit bei Juve. Er hatte damals einen Wert von 4,8 und er war mit diesem Wert schon wirklich starken Innenverteidigern wie Chiellini oder anderen sowas von überlegen, die irgendwas mit 2, noch was hatten. Hummels. Hummels hatte auch, der eigentlich auch sehr kopfballstark ist, der hatte auch irgendwas mit 2,9 oder so. Und da kam Mandzukic mit 4,8, wo ich gedacht habe, Alter, ist das krank. Oder, nee, warte, Milinkovic-Savic hatte mehr.
Ja, der hat mal noch.
Milinkovic-Savic, genau, der hatte 5, irgendwas. Aber das, was Zlatan hat, habe ich noch nie gesehen.
Ja, noch nie. Wir haben aber ebenfalls wirklich einen kranken Wert und das ist auch in einer Kategorie, wo du eben gerade gesagt hast, dass der ist über Mandzukic aktuell drüber zu stellen. Andreas Cornelius von Parma, also der Wandspieler von Parma, der die Bälle auch sehr gut behaupten kann.
Ja.
Ein Mann, der mit Sicherheit aus dem Grund unter dem Radar war, heuer auch gar nicht gescored hat, also hat noch nicht getroffen, keine Assist, aber er hat einen unglaublichen Wert von 5,3 gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Wow. Oder Morten Thorsby von Sampdoria mit 5,0. Also wir haben da tatsächlich aktuell zwei Leute neben dem Monster Ibrahimovic, die ebenfalls Wert von über 5 haben. Und danach springen wir schon ganz weit wieder runter. Da sind wir dann bei 4,0 bei Edin Dzeko, beim Großchancentod, aber einen sehr, sehr guten Kopfballwert hat. Samuel Dikamine habe ich da jetzt nicht erwartet mit 4,0.
Nee, hätte
dann ich auch nicht. Kommen Leute wie Nikola Milenkovic, der stärkste Innenverteidiger quasi, was Kopfballduelle betrifft, aber auch Federico Ceccarini von Verona. Die beiden haben Wert von 3,6 und dann kommt aber auch schon wieder der Interceptions-Killer Christian Romero, der ebenfalls in der Luft sehr, sehr stark ist mit einem Wert von 3,4.
Krass. Da haben wir aber mit Morten Thorsby und Cornelius zwei Wikinger da oben drin, die da richtig abräumen. Also Thorsby ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass er bei Standards immer extrem gefährlich ist. Er hat halt immer nur knapp vorbeigeköpft und hat die Buden meistens nicht gemacht. Ne? Mhm. Aber er scheint dann so aus dem Spiel heraus wirklich viel abzuräumen, was mir jetzt nicht so klar war. Ja.
Jetzt nur, damit wir das noch dabei haben, wo die Leute sagen, okay, was sind sonst noch starke Kopfballspieler? Jetzt ein Victor Osimhen hat einen Wert von 3,2 oder Leonardo Bavoletti 3,0 oder eben der von dir angesprochene Milinkovic-Savic hat einen Wert von 2,8 oder Demiral.
Kannst du mal, genau, Demiral und De Ligt?
Demiral hat einen Wert von 2,8 und De Ligt hat einen Wert von unter 2, soweit ich das jetzt auswendig weiß, weil ich ziemlich viele da heute durchgeschaut habe. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, wo sind die bekannten Namen der Stürmer, wenn jetzt Ibra dabei ist oder ein Osimhen oder ein Dzeko, was ist mit Cristiano Ronaldo, was ist mit Lukaku? Ja. Die sind nicht der Rede wert, muss man in dieser Kategorie ganz klar sagen. Cristiano Ronaldo hat einen Wert von 0,7.
Ja.
Ja, okay. Wird auch weniger als Wandspieler natürlich benutzt. Ja. Lukaku hingegen schon, aber auch sehr, sehr schlechten Wert von 1,0. Also das ist
krass, das habe ich nicht erwartet. Also bei Ronaldo kann man es sich wirklich erklären, weil Juve jetzt nicht gerade viel mit langen Bällen oder zweiten Bällen da operiert, aber Inter, da ist Lukaku wirklich Zielspieler und verstehe ich auch nicht. Ich habe eigentlich auch gedacht, der wäre
Kopfball stärker. Lukaku versucht mehr, die Bälle direkt zu verarbeiten und sie dann weiter zu spielen.
Ja.
Das ist halt mir aufgefallen und Spieler wie Ibra oder Cornelius versuchen halt gleich mit dem ersten Kontakt den Ball zu nehmen und dann halt mit dem hohen Ball gleich weiter zu köpfen. Das vielleicht durch das ein bisschen abhängiger.
Aber bisschen Lukaku zu erklären. Hat doch auch eine gute Größe, oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Ist ja klar, wuchtig. Hat auch eine ordentliche Größe, fast 1,90.
Ja, deswegen, krass. Ja, siehst du mal.
Hat mich auch geschreckt, ja.
War ja. Ja, also wie ihr seht, liebe Tifosi, René und ich, wir haben auch viel dazugelernt. Wobei man, wie gesagt, das sind alles metrische Daten, die wir euch hier veranschaulichen. Die einen haben mehr Aussagekraft wie die anderen, aber man muss halt immer gewisse Faktoren berücksichtigen, wie René es angesprochen hat. Es kommt auch viel auf die Spielweise des Teams an. Bei den Pässen kommt es darauf an, ob jemand eher Sicherheitspässe spielt oder eher risikoreich spielt. Und deswegen ist das ein ganz nettes Entertainment gewesen, aber sollte jetzt auch nicht zu, wie soll ich sagen, überbewertet werden, das Ganze.
Ja, ne? Genau.
Genau, alles
wir
klar.
Wir wollten mal was anderes reinholen, bisschen genau. Abwechslung in der englischen Woche. Analyse macht wenig Sinn, wenn wir euch am Dienstag oder Mittwoch eine Analyse präsentieren, wo dann schon wieder unter der Woche die Spiele losgegangen sind. Wir wollten euch trotzdem noch einmal vor Weihnachten den vorletzten Podcast nochmal liefern. Nächste Woche werdet ihr noch einen erhalten, ein sehr, sehr spannendes Ding. Wir wollen auch nicht zu viel verraten und dann verabschieden wir uns in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und wir hören uns dann ja in der ersten Jännerwoche vermutlich dann wieder. Aber seid gespannt, was nächste Woche noch auf euch zukommt. Ich hoffe, dieses neue Format, dieser neue Podcast, den wir euch trotzdem versucht haben, spannend zu gestalten, hat euch auch nicht so schlecht gefallen.
Ja.
Dann wollen wir uns noch bei unseren Partnern bedanken. Wenn ich das jetzt finde, ich finde es nicht. Ich habe da nur einen Zettel. Tippspiel der Saison, Meister Sascha Baharian, Atalanta Bergamo. Warte, ich lege den Zettel wieder weg.
Du Besser musst jetzt nochmal vortragen, gell?
Ich lege ihn schnell weg. Wollte gar nicht drüber reden.
Wie er sich alles sein aufbehält. Wahrscheinlich noch eingerahmt, um es mir dann am Saisonende nochmal unter die Nase
zu reißen. Das hängt über meinem Bett. Nee, ich habe den Zettel jetzt nicht, aber wir wissen es eh auswendig. Das Wichtigste allen voran sind natürlich die Patreons. Werdet verdammt nochmal Patreons von unserem Podcast.
Verdammt nochmal.
Dann bedanken wir uns natürlich bei kickfever.de, bei unserem Premium-Partner bei 90plus.de, bei Nero Zurich Germany Inter Mailand von Björn Hauer, beim Juventus Club DOC Vienna von René Fandner, bei Milan Total und Milan Total TV und bei Italian Football Deutsch.
Yes, Sir!
Ja. Yes, Sir! Vielen Dank und wir wünschen euch eine gesunde, frohe Vorweihnachtszeit.
Genau, das ist wirklich wichtig. Bleibt gesund, liebe Tifosi. Es gibt wieder zahlreiche Lockdowns und passt ein bisschen auf euch auf. Gell? Schön viel trinken, viele Vitamine nehmen. Vitamin D, ganz wichtig, Vitamin C.
Genau, da Malz sollte... und Opfen und...
Genau. Und ja, dann würde ich sagen, ja, hört ihr uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin heißt es alla prossima, ci sentiamo e ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung... Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.